Herzlich willkommen
bei der sendungsbewussten Ruhreule.
Ein schlichter Podcast
aus dem engagierten Frontenberg.
Mit richtig eindrucksvollen Gästen.
Über Themen, die inspirieren.
Mit Rebecca
und Seba. Jetzt kommt die Folge mit
Jutta Neumann, Anja und Christoph.
Jutta Neumann, Anja und Christoph. Hoffnung, Selbsthilfe, FASD.
Und um FASD, also fetale Alkoholspektrumstörungen.
Also quasi die Behinderung, die Kinder davon tragen, wenn in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert wird.
Genau, darum geht's heute. Und das ist so ein Thema, das mich vielschichtig betroffen macht.
Ja, voll.
Weil Alkohol ist ja auch so ein super immer präsentes Ding und gefühlt alle trinken den. Ich würde fast sagen, müssen den auf eine Art auch trinken. Und es ist klar, dass das eigentlich gar nichts Gutes im Körper macht.
Ja, und dann noch diese besondere Perspektive, dass damit sogar einem anderen Menschen Schaden zugefügt wird. Puh. Ja, bevor es losgeht, kommen wir jetzt aber nochmal ein paar Infos zu unseren drei Gästen. Da haben wir als erstes Jutta Neumann. Sie ist 54 Jahre alt, aus Frömern, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie arbeitet als Heilpädagogin in der Frühförderstelle. Außerdem hat sie einen Hund, macht gerne Sport und engagiert sich im Ehrenamt.
Ja, zum Beispiel in der Waffelstube und beim Krippenspiel der Kirchengemeinde in Frömern.
Außerdem reist sie gerne mit ihrem Wohnwagen. Und dann sind da noch Anja und Christoph. Sie feiern in diesem Jahr ihre Silberhochzeit, kommen aus und arbeiten beide in einem Pharmakonzern. Außerdem haben sie ein Kind, reisen gerne, machen Sport und haben einen Hund und eine Katze.
Dann starten wir mal, oder?
Wir starten.
Ja, bei mir sitzt Jutta Neumann und das Ehepaar. Und ich frage als erstes mal Jutta als Initiatorin, als Heilpädagogin, wie kam es zur Gründung der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit FASD?
Ja, das ist eigentlich ein langwieriger Prozess gewesen. Ich habe die Familie also begleitet, eine Pflegefamilie, und die beiden sind jetzt hier, Anja und Christoph. Und im Laufe der Zeit wurde die Diagnose irgendwann gestellt und herauskam, dass FASD im Endeffekt eigentlich gar kein bekanntes Thema ist. Also es ist ja vermeidbar, also vielleicht müsste ich nachher nochmal erklären, was FASD ist, aber es ist ja eigentlich vermeidbar und es haben so viele Menschen und Kinder, Erwachsene. Und daraufhin habe ich dann die Ausbildung gemacht zur FASD-Fachberaterin und habe sofort 2023 diese Gruppe eröffnet.
Das heißt, bei der Familie ist bei dem Pflegekind erst irgendwann später klar geworden, dieses Kind hat FASD. Nicht von Anfang an.
Genau, das war so. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ich fände es gut, wenn ihr es einfach mal erzählt, wie es war, weil sie haben es hautnah erlebt.
Dann kann vielleicht ich übernehmen. Also wir haben unseren Sohn bekommen, da war er 1,5 Jahre alt und es wurde gesagt, ach, das ist super, der hat gar nichts. Er ist recht früh aus der Familie auch herausgenommen worden, weil ein schweres Kind hat man uns nicht zugetraut. Und wir haben sehr schnell Probleme gekriegt, waren auch sehr schnell beim Psychotherapeuten und Psychiater, wo dann auch jemand sagte, könnte das FASD sein? Und dann hieß es, da war er, glaube ich, 4, ach, das ist so eine neue Modekrankheit. Das haben die ja heute alle. Und deswegen sind wir auch nicht näher drauf eingegangen. Und erst als dann Jutta in die Familie kam, wann war das? 2018, glaube ich.
Wie alt war er da inzwischen?
Da war er jetzt 12 Jahre alt. Dann ging er so langsam los, dass Jutta dann gesagt hat, ja, habt ihr mal drüber nachgedacht? Und da waren wir aber auch immer noch nicht so, dass wir gesagt haben, wir lassen das mal testen. Krass. Und das haben wir tatsächlich erst 2020 gemacht, als er 14 war, dass wir gesagt haben, wir gehen doch mal zu einem Institut, das war damals Waldstelle, recht bekannt auch für FASD, und gesagt haben, wir
Da finde ich das noch wichtig, dass wir auch noch mal erzählen, wie wichtig Waldstätte auch ist, ne? Was für ein guter Ansprechpartner das ist, wenn diese Diagnose im Raum steht.
Einer der wenigen Ansprechpartner. Es gibt nicht viele.
Das ist ein Psychologe, oder?
Das ist eine Klinik, extra für FASD. Und das ist ein ganz bekannter, ich glaube, ein Psychiater gewesen, der das mit seinen Kollegen festgestellt hat oder der halt diese Untersuchung durchführt. Das ist also nichts, was man tatsächlich im Gehirn irgendwie nachweisen kann, sondern da muss man sehr viele Tests durchlaufen, was die alles machen. Das haben wir damit auch gemacht und dann kam auch raus, er hat so ein Teil FASD, also PFASD nennt sich das, und das war relativ klar. Also er hatte uns Fragen gestellt, auch im Fragebogen dann halt für die Eltern. Hat er das? Und wir haben immer nur gesagt, hat er.
Verstehe. Okay, jetzt müssen wir mal auflösen. FASD, fetale Alkoholspektrumsstörung. Ich habe jetzt verstanden, so, das ist bei euch spät aufgetaucht und das hat dann irgendwie so eine Awareness erzeugt. Wir müssen da irgendwie mal drauf gucken. Das scheint verbreitet zu sein. Da hast du dich damit auseinandergesetzt, Jutta. Erklär uns doch mal kurz, was das für eine Krankheit ist, woran man das erkennt, wie das entsteht.
Also man sagt gerne, es ist eine unsichtbare Behinderung. Das ist, man sieht es nicht, hervorgerufen durch Alkohol. Und viele denken ja, ach ja, so ein Glas Sekt oder ein Glas Wein, das macht ja nichts in der Schwangerschaft. Aber egal in welcher Periode der Schwangerschaft man trinkt, es kann immer den Zellkern treffen. Es gibt Zellkerne, die sind eben halt durchlässig, wie ein Sieb muss man sich das vorstellen. Und wenn dieser Alkohol in diesen Zellkern eindringt, kann er dieses Gehirn des Kindes schädigen. Also es ist eine Hirnschädigung. Es ist vorne die Stirn, das ist der Frontlappen und die ist beeinträchtigt. Und das hat besonders die Emotionen betroffen, also kann oder betrifft die Emotionen. Und da gebe ich jetzt mal zu Christoph über, finde ich, weil er kann wirklich auch mal erzählen, was passieren für Dinge mit diesen Kindern oder Menschen.
Ich weiß gar nicht, wo ich da so richtig anfangen soll. Wir haben schon früh festgestellt, dass Probleme hat, bereits im Kindergarten. Er konnte einfach keine Ruhe aushalten. Er hat jeden Sitzkreis total gesprengt. Als er in die Schule kam, war ganz schnell klar, ohne eine E-Kraft ist seine Beschulung nicht möglich.
Was hat man aber da gedacht, was das dann war? Also es klingt ja auch, wie man klischeehaft ADHS beschreiben würde oder so.
Es ging, also auch da waren wir, waren schon relativ früh auch bei unterschiedlichen Ärzten, die FASD zwar kannten, die das aber eher für eine Art, wie heißt das, ADHS halten. Und tatsächlich haben wir von einer Expertin irgendwann den Tipp bekommen, wir könnten ja vielleicht auch mal Erziehungsbücher, Beratungsunterlagen uns angucken, weil diese Kinder im ersten Moment einfach unerzogen wirken. Das Sozialverhalten ist da wirklich sehr auffällig. Und die Kinder wirken, ja, unerzogen, rüpelig, die können sich fast keinerlei Regeln halten. Allein schon auch mein und dein ist schwierig, wenn einfach irgendwas auf dem Tisch liegt und keiner hat irgendeinen Besitzanspruch daran, dann nimmt man sich das.
Inwiefern zweifelt man da erstmal an sich selbst als Pfleger?
Sehr. Und das alleine ist nicht das Schlimme, sondern das ganze Umfeld spricht einen an, beziehungsweise guckt einen schräg an, so nach dem Motto, hättet ihr euer Kind nicht besser erziehen können und ihr seid ja gar nicht in der Lage, ein Kind zu erziehen. Also da wird man schon massiv ausgegrenzt.
Und die Ursache liegt, ich weiß nicht, ob du es ganz, ganz explizit gesagt hast, liegt in der Schwangerschaft, weil dann Alkohol getrunken wurde. Deswegen hast du auch eingangs gesagt, das ist insofern vermeidbar, weil es nicht irgendeine genetische Geschichte ist, die weitergeerbt wird oder kein Unfall, der eine Behinderung hervorbringt, sondern es ist dieser Faktor, der dazu führt, dass dieses Syndrom auftritt.
Genau, so ist das. Und im Endeffekt ist es so, dass diese Behinderung nicht gut anerkannt ist. Man sieht sie nicht. Diese Kinder haben sogar teilweise einen relativ normalen IQ, aber im sozial-emotionalen Bereich sind die wirklich sehr beeinträchtigt. Und was ich zu Christoph nochmal ergänzend sagen muss, ist, FASD kommt ganz selten alleine. Du hast es mit ADHS, du hast es mit Traumata, du hast es mit Autismus, Spektrumstörungen. Oft kommen Kinder eine falsche Diagnose und werden auch falsch behandelt. Und der Auslöser ist Alkohol. Ist FASD vermeidbar? Ja.
Zu 100%.
Warum seid ihr in der Selbsthilfegruppe dabei? Was gibt euch das zurück?
Im Grunde, Jutta hat sie gegründet. Jutta war ja unsere Familienbegleiterin. Und wir haben einfach gemerkt, dass es überhaupt nichts für Menschen mit FASD oder Angehörige mit FASD gibt. Du bist alleine. Dir hilft keiner. Du wirst ausgegrenzt von der Gesellschaft. Und so, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich mal gucken, gibt es andere, die betroffen sind davon, denen es so geht wie uns. Weil wir waren einfach sehr alleine. Wir haben immer gegen Windmühlen gekämpft. Und hätten wir Jutta nicht gehabt, hätten wir vielleicht auch gar nicht so lange durchgehalten.
Also ihr habt euch gesehnt nach einem Ort, wo man sich mit anderen Menschen, die
ganz genau
mit ähnlichen Schicksal unterwegs sind. Okay. Welche Anliegen und Bedürfnisse haben die Menschen, die da hinkommen? Worum geht's?
Im Grunde ist es einfach nur einmal verstanden werden und nicht dieses, ich bin schuld oder ich kann das Kind nicht richtig erziehen, sondern dass man mal seine Gefühle los wird oder dass man auch eine Beratung bekommt natürlich. Wir sind da alle sehr eng, wir verstehen uns alle sehr gut und wir sind uns nah durch diese gemeinsame Geschichte.
Welche Verbindung haben die Menschen, die in der Gruppe sind, zu dem Thema? Das sind nicht alles Pflegeeltern, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Es sind nicht alles Pflegeeltern. Es sind natürlich hauptsächlich Pflegeeltern, aber wir haben tatsächlich einen betroffenen Vater, der sich getrennt hat. Da hat das Kind FASD durch die Mutter. Es ist natürlich auch immer eine Scham. Also Mütter, glaube ich, werden wir nicht wirklich leibliche erreichen, weil wie geht es einem, wenn man selber sagt, ich habe getrunken und bin schuld, dass mein Kind kein normales Leben führen kann. Dazu muss ich dann auch noch mal sagen, dass rein statistisch 12% der Menschen ein selbstständig eigenständiges Leben mit FASD leben können. Mhm. Die meisten landen unter Brücken, in Gefängnissen, auf der Straße oder werden eben halt irgendwie in Psychiatrien oder Heimen betreut. Mhm. Oder haben manchmal Pflegeeltern, die sich einsetzen, wie diese hier.
Kann man sich gut vorstellen, dass das Thema Scham da gewaltig ist.
Total.
Und ihr habt auch Menschen, die selbst betroffen sind von dem Syndrom in der Gruppe?
Tatsächlich haben wir einen. Die kommen aus Lüdenscheid. Die kommen jetzt nicht ganz so regelmäßig. Der Junge ist jetzt
37,
genau.
Und der weiß...
Der weiß, dass er FASD hat, hat auch jetzt aktuell nochmal die Diagnose bekommen. Es war aber ein langer Weg. Diese Pflegemutter ist, also hat ihn begleitet. Der ist mit 18, 19 untergetaucht, auf der Straße gelandet, hoch verschuldet, mit 24, 25 wieder zurückgekommen. Und ja, sie begleitet ihn und arbeitet mit ihm wie mit einem Kind.
Wie läuft so eine Session ab? Wie lange trefft ihr euch und was wird, wie redet, wie kommt ihr ins Gespräch?
Also wir beginnen, also nein, erstmal anders gesagt, jeden dritten Montag treffen wir uns in der Lebenshilfe in Menden, das ist die Frühförderstelle. Und wir treffen uns in einem Kreis und wir machen eine kurze Feedbackrunde und gucken, wie es jedem so geht. Dann erfrage ich meistens, ob jemand ein Thema hat. Und wenn ein Thema hat, immer Vorrang, dann wird ein Thema besprochen. Meistens gibt es Themen, ansonsten versuche ich zu intervenieren. Zum Beispiel im Beispiel letzte Woche, wir hatten uns in den Ferien nicht oft gesehen, da haben wir Gruppenarbeiten gemacht, dass jeder so seine Themen, die ihn interessieren, in Gruppenarbeiten bespricht und dann wieder ins Plenum bringt. Aber wir machen auch Dinge, die gut tun. Also wir haben Snuselbereich da. Wir machen auch, wenn die Nachfrage danach ist, Entspannung. Möchtet ihr ergänzen?
Also wir sind schon sehr froh, dass wir Jutta haben, die uns wirklich durchführt und die uns immer auch immer wieder was Neues bringt. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, da wirklich über aktuelle Themen zu sprechen, aber auch einfach mal sich auf was Neues einzulassen und selber Entspannung zu finden.
Genau, Vorträge habe ich auch schon gehalten. Christoph, du möchtest noch was sagen?
Ja, was tatsächlich auch sehr hilft, ist, dass es oft bürokratische Hürden gibt an verschiedensten Stellen. Und auch die kann man in der Runde stellen. Und wenn keiner dazu was weiß, machen wir uns kundig. Und spätestens beim nächsten Mal sagen wir dann, Moment, ihr könntet hier, da oder dorthin gehen oder ihr kriegt Unterstützung vom Jugendamt oder von wem auch immer.
Also sowas wie ein Austausch eben unter Betroffenen. Wie geht's denn in der Situation? Ein bisschen Ermutigung, mal so einen fachlichen Impuls von außen. Und wenn ein Thema auftritt, für das noch keine Lösung da ist, recherchieren und beim nächsten Mal weiter
drüber reden. Aber dadurch, dass die Betroffenen sehr unterschiedlich alte Kinder haben, haben wir natürlich auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Erfahrungen, können die gegenseitig immer reinbringen und so uns gegenseitig unterstützen.
Es ist alleine also, das hilft. Stelle ich mir total gut vor, weil zwar alle es gibt die gleiche Schnittstelle, so das Problem haben irgendwie alle, aber die Situation ist nochmal eine andere, so hat man einen Innen- und einen Außenblick irgendwie.
Das auf der einen Seite, aber wie gesagt, durch das unterschiedliche Alter. Die einen haben Kinder im Kindergarten, die einen haben schon die Diagnose, die anderen eventuell noch nicht. Mhm. Eventuell kommen noch Traumata dazu, also unterschiedlichste Erkrankungen. Aber ich sag mal, im fortschreitenden Alter, wenn die Kinder dann größer werden, irgendwann, ich sag mal, auch einen Job suchen, irgendwann auch, wie soll ich sagen, ins Erwachsenealter kommen, dann hören in der Regel viele Hilfen noch auf. Und da muss man dann gucken, wie kann man an der Stelle weitergehen. Und man muss sich klar machen, FASD ist keine Krankheit, das ist eine Behinderung. Die wird das ganze Leben lang da sein. Ja, das heißt, und eben haben wir gehört, nur 12% sind alleine in der Lage, für sich verantwortlich zu leben. Alle anderen müssen irgendwie in eine Betreuung, müssen in eine Wohngruppe, können ihr Leben nicht alleine bestreiten.
Und ich habe recherchiert, ungefähr 800.000 Menschen sind in Deutschland betroffen.
Davon, muss ich sagen, sind viele nicht diagnostiziert. Mhm. Weißt du, es gibt so Geschichten wie irgendwann mit über 50 merken manche Leute, boah, ich quäle mich die ganze Zeit durchs Leben, ich habe keine Ahnung, eigentlich kann ich nicht mehr, es geht nicht mehr. Und die haben sich dann nochmal auf die Reise gemacht und festgestellt, dass sie das haben, dass sie FASD haben. Also viele unerkannte Menschen.
Dunkelziffer wahrscheinlich noch.
Total hoch. Ja, was meinst du? Guck mal, du gehst Karneval feiern, weißt nicht, dass du schwanger bist. Und dann ist es passiert. Oder es gibt tatsächlich, das finde ich ganz schockierend, es gibt tatsächlich auch noch Ärzte, die sagen, trinken Sie mal einen Sekt, dann geht der Kreislauf besser in Schwung.
Okay. Danke bis hierhin für diese Einblicke in eure Arbeit in der Selbsthilfegruppe zum Thema FASD. Ich bitte jetzt mal einmal die Rebecca rein mit dem Eulenspiegel.
Genau, jetzt kommt der Eulenspiegel, wo wir Frontenberg nochmal ein bisschen aus eurer Sicht kennenlernen wollen. Dazu stellen wir euch jetzt 3 Fragen über Frontenberg. 3, ja, 3 kurze Fragen, 3 Antworten von euch. Seid ihr bereit?
Hm? Ja.
Sehr gut. Dann die erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Frontenberg, Anja?
Der Marktplatz.
Jutta?
Ich liebe die Wälder in Ardai.
Christoph?
Ich bin auch gerne am Marktplatz.
Zweite Frage. Das geht so nur in Frontenberg, Anja?
Busfahren.
Jutta?
Entschuldigung.
Ich glaube, die Veranstaltungen, die da so stattfinden, die sind schon toll.
Christoph?
Golf spielen.
Dritte Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Frontenberg mal erlebt hast. Anja? Die Frage dauert häufig länger zu beantworten.
Als ich ein Paket abgeholt habe, es war sehr lustig hier. Weil die ein bisschen länger gesucht haben und die Schlange immer länger hinter mir wurde.
Haben sie es gefunden?
Sie haben es dann gefunden, ja. Aber es dauerte.
Dann Jutta?
Also ich habe mal in der Eisdiele gesessen. Und bin dann erstmal mit einem Tisch in Kontakt gekommen. Man hat sich so ausgetauscht. Dann mit dem nächsten und dann kam noch ein Tisch irgendwie so sprachtechnisch dazu. In der Zeit war unser Austauschschüler da und der sagte am Ende, wir können Menschen verbinden.
Nicht schlecht. Und Christoph?
Ich habe hier gute Erfahrungen mit der Musikschule gemacht und bin da immer gerne hingegangen.
Auch nicht schlecht. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Eulenspiegel und damit zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für diesen Eulenspiegel, in dem uns auch 2 Menschen aus mal ein bisschen Inspiration für Frontenberg jetzt mal gegeben haben. Ich stelle mir vor, ihr habt diese Selbsthilfegruppe alle 3 Wochen, habt ihr gesagt. Und ich stelle mir aber vor, dass das Leben mit einem FASD-Jungen auch immer mal wieder in der Zwischenzeit herausfordernd ist. Wie unterstützt ihr euch zwischen diesen Treffen? Was macht ihr, um mit dieser besonderen Situation gut leben zu können?
Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer eng in Kontakt sind. Wir können uns auch so jederzeit anrufen. Ja, und wir haben natürlich auch eine Jutta, die wir immer wieder ansprechen können und die auch wirklich jeder Tages- und Nachtzeit für uns da ist.
Also ihr seid auch so in Kontakt immer?
Also ich glaube, ich muss das nochmal ganz kurz erklären, ne? Warum wir so in Kontakt sind. Ich bin auch Familientherapeutin und arbeite noch ein bisschen beim Jugendamt und habe diese Familie 6 Jahre als systemische Familientherapeutin begleitet. Und ich glaube, darüber haben wir einfach Beziehung aufgebaut, die immer noch professionell ist. Also mittlerweile duze ich diese Herrschaften. Es war ein langer Weg, aber ich sehe einfach immer noch die Not und ich kann hier helfen und das ist gut.
Was habt ihr noch für Unterstützungsformate? Wie macht ihr das als Paar?
Also tatsächlich reden wir viel miteinander. Unser Sohn ist mittlerweile ausgezogen und versucht, nach besten Möglichkeiten alleine klarzukommen. Ganz klappt das natürlich nicht. Wir haben sowohl einen Erziehungsbeistand als auch haben wir beide die Betreuung übernommen und versuchen und sind auf jeden Fall bei wichtigen Entscheidungen immer mit dabei und versuchen ihm Tipps zu geben, die ein Jugendlicher nur bedingt gut annehmen kann. Aber wie gesagt, allein schon unser Austausch miteinander hilft uns, glaube ich, schon sehr. Und wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter, dann suchen wir den Weg entweder in die Gruppe oder zu Jutta direkt. Aber dadurch, dass wir immer noch einen Erziehungsberater mit dabei haben, kann man sich auch da natürlich austauschen und sich gegenseitig Bälle zu spielen. Und das ist wichtig, dass man da ein Netzwerk um sich rum hat.
Man darf da, glaube ich, auch nicht verwechseln, was sozusagen Symptom der Krankheit ist und was normales Heranwachsen ist und Freikämpfen von Eltern auf eine Art.
Das ist tatsächlich schwierig.
Du brauchst, glaube ich, eine hohe Gabe, sich gegenseitig auch mal wieder zu reflektieren und sich das bewusst zu machen.
Ja, allerdings. Mhm. Und wie gesagt, wir hatten mehrfach schon erwähnt, nicht ohne Grund, es ist eine unsichtbare Krankheit. Wenn jemand eine Behinderung hat und sagt, und blind ist oder im Rollstuhl sitzt, das sieht man sofort. Und auch wenn jemand geistig behindert ist, ich spreche zwei Sätze mit der Person und weiß, okay, irgendwas stimmt da nicht. Bei einem FASD-Menschen dauert das einfach länger, bis man sieht, oh, irgendwas stimmt da nicht. Und die wirken dann einfach unerzogen, sozial inkompetent. Mhm.
Wir reden jetzt sehr über das, was das so an Herausforderungen, auch an Schwere mit sich bringt. Gab es auch besondere Momente in der Selbsthilfegruppe oder einfach in dem Leben mit eurem Kind, wo ihr sagt, das war irgendwie auch schön?
Tatsächlich eigentlich auch immer wieder. Mhm. Was jetzt bei unser Pflegesohn so ist, dass er unheimlich tierlieb ist. Er geht super mit unseren beiden Hunden zum Beispiel um. Jedes Mal, immer wenn er kommt oder geht, begrüßt er die beiden Hunde und kuschelt die und er verabschiedet sich auch immer, wenn er dann geht. Das alleine zu sehen, dass er da eine Fürsorge hat, ist schön. Aber es gibt ansonsten, wir hatten ja zu Anfang gesagt, wir reisen gerne. Das haben wir auch mit ihm getan. Auch da gab es natürlich immer wieder schöne Momente, die man gemeinsam genießen kann. Ja, in letzter Instanz ist das auch ein Kind wie jedes andere. Auch jedes andere behinderte Kind, mit dem hat man auch schöne Momente, obwohl es Einschränkungen gibt. Ja,
Ich finde das ganz wichtig zu sagen, weil man darf die Menschen dann auch nicht auf die Behinderung reduzieren sozusagen.
Richtig.
Er ist ein Kind wie jedes andere auch. Er hat seine Probleme, aber trotzdem sind wir eine Familie. Und was wir trotzdem trotz allem geschafft haben, dass wir uns lieben und dass wir eine Bindung haben, er zu uns und wir zu ihm. Und das wurde uns auch abgesprochen, früher mal von einem Psychiater. Aber nein, die ist da und die spüren wir jetzt auch. Auch wo er ausgezogen ist, sind wir uns immer noch nah. Auch wenn es nie einfach ist, aber wir sind trotz allem eine ganz normale Familie.
Wie wichtig ist das Thema FASD in deinem Leben inzwischen geworden? Du hast diese Gruppe gegründet. Wann hast du die Gruppe nochmal gegründet?
2023.
Und die ist ja eigentlich nur ein Bruchteil deiner Arbeit, so von der Sache her. Aber ich merke, du hast das Thema sehr dir auf die Fahne geschrieben.
Ja, also ich habe es mir sehr auf die Fahne geschrieben, weil es eben kein Thema ist, ne? Also mit Alkohol geht man ja auch... Ja, wie geht man damit um? Ne? Es ist da und man trinkt und es macht Freude, es macht was mit dem Körper, aber es macht eben auch was mit dem Ungeborenen in dem Fall. Das Thema ist für mich immer wieder ein sehr großes Thema. Mein größter Wunsch ist es, es in die Welt zu bringen. Deshalb sitze ich hier auch tatsächlich. Ich möchte, dass die Menschen davon hören, dass die Menschen wissen, was das ist, um auch diese Menschen, die es haben, dass die verstehen und ich möchte gerne, dass es überall bekannt ist. Ne? Autismus ist mittlerweile bekannt, ne? Das kennt jeder und das weiß jemand. FASD ist sehr unbekannt und ich kämpfe eigentlich dafür, also wie gesagt, ich sitze hier, das finde ich super, schönen Dank nochmal, das ist klasse. Wir haben Karten gemacht, wir haben Faltblätter gemacht und ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig.
Also, wo du gerade Autismus sagst, mir fallen Filme ein, in denen Menschen mit Autismus dargestellt werden? Ich weiß nicht, wie medial ist FASD?
Also es gibt ja mittlerweile mehrere, also es gibt FASD Deutschland, ne, die sind ganz groß raus. Es gibt Fortbildungen, es gibt immer mehr. Das Thema kommt langsam.
Aber es ist nicht jeden Tag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so?
Nein, es ist überhaupt nie im öffentlich-rechtlichen, also habt ihr das mal erlebt? Also außer natürlich diese Menschen, die Podcasts, ne, die gibt es da schon, ne?
Letztens war noch ein Bericht im Fernsehen oder im Radio, dass ja vermutet wurde, dass die Schwester der Königin Elisabeth, die ja der Zweiten, die gestorben ist, dass die Schwester Margaret FASD hätte haben können, was vermutet wurde. Weil die königliche Oma ja wohl auch gerne getrunken hat, aber auch in der Schwangerschaft. Also da ist es mir tatsächlich mal vor die Füße gefallen.
Okay, aber das ist eins der seltenen Momente.
Aber ich dachte mir, ah, guck, so langsam, vielleicht wird es jetzt doch langsam mal bekannter.
Genau. Also ich kämpfe schon ganz lange. Ich möchte eigentlich viel, viel mehr. Zurzeit kämpfe ich mit meinem Arbeitgeber. Ich kämpfe, diskutiere, möchte gerne einen FASD-Fachtag und versuche das mit Autismus oder ASD zu kombinieren, in Menden anbieten. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr wird. Ich wünsche mir eigentlich Wohngruppen, da arbeite ich gerade dran, dass gerade Erwachsene ab 18 einen Ort finden. Ich habe da totale Vision, das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich das alles erzählen würde. Aber ich bin so ein bisschen Alleinkämpfer und das macht mich manchmal auch ein bisschen trauriger.
Was wäre denn ein konkreter Beitrag, den die Gesellschaft leisten könnte, um das Thema bekannter zu machen oder mehr ins Bewusstsein zu holen?
Also ich glaube, es muss erstens mehr in die Werbung, in die Köpfe der Menschen. Ich versuche das eben durch Karten oder Videos oder jetzt durch Podcasts. Ich habe da auch noch nicht die Lösung tatsächlich. Ah, der Christoph hat die vielleicht.
Ich weiß nicht, ob ich eine Lösung habe, aber ich habe einen Punkt, wo ich denke, dass die Ärzte dieses Thema viel ernster nehmen müssen und viel stärker propagieren und sagen, ja, es gibt diese Krankheit, diese Behinderung und diese Menschen haben das ihr Leben lang. Und man muss Wege finden, diese Menschen auch zu integrieren. Man redet so lange schon von Inklusion, aber diese Kinder werden konsequent ausgegrenzt. In den Schulen heißt es ganz oft, ja, die sind nicht handelbar, die sprengen hier den Rahmen im Klassenraum. Ja, tun sie. Aber man muss trotzdem Wege finden, dass sie trotzdem, wie soll ich sagen, an dem Altersleben in der Schule teilnehmen können. Ja. Die sind nicht dumm. Wir haben auch getestet. Er ist normal intelligent. Mhm. Und er möchte auch lernen. Es fällt ihm nur schwer.
Mhm. Und was könnte gemacht werden, um das zu vermeiden?
Du meinst FASD?
Ja. Also auf meiner Bierflasche ist immer so eine schwangere Frau abgebildet und dann steht halt, wenn du schwanger
aber
bist.
Aber es gab ja auch mal eine Bierwerbung, 0% Alkohol und dann war da eine schwangere Frau. Da wurde ja auch natürlich geklagt, ne? Das gab es ja auch. Ja, das ist eine Möglichkeit. Tatsächlich in der Ausbildung ist dabei rausgekommen, dass die Politiker da wenig gegen tun, aber tatsächlich die Industrie mit Alkohol anfängt. Also wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen.
Alkoholfreies Bier ist ja nicht alkoholfreies Bier. Es gibt den Grenzwert von 0,5, dann darf man sich schon alkoholfrei nennen. Mhm. Ich war letztens auf einem Konzert und dann hat jemand 5 Bier geholt und dann haben wir gemerkt, oh, das ist ja alkoholfreies, vertan. Man stellt sich vor, das wäre umgekehrt gewesen. Man wollte alkoholfreies und hat das. Ne?
Zum Beispiel.
Und es ist eben die Frage, ist es ein alkoholfreies oder ist es ein echtes alkoholfreies 0,0 Bier?
Genau.
Ja. Also würde ich auch sagen, ist irgendwie ist zu locker, der Umgang vielleicht damit. Ne?
Absolut.
Wie steht ihr denn in dem Wissen, also ich meine, Alkohol kann ja viel anrichten, jetzt habt ihr das aber sozusagen als Eltern jeden Tag vor Augen geführt bekommen. Du bist auch sehr nah dran an dem Thema, Jutta. Was hat sich für euch zum Thema Alkohol verändert?
Wir sind keine Alkoholgegner, wir trinken selber gerne Alkohol.
In Maßen.
Ich denke mal, die Einstellung hat sich insoweit geändert, dass man einfach bewusster jetzt guckt oder trinkt oder also grundsätzlich, das haben wir aber auch schon immer gemacht, dass wir nie getrunken haben oder was getrunken haben, wenn wir mit dem Wagen unterwegs waren. Oder dass man natürlich auch bei Ärzten oder wenn man von Bekannten hört, dass die schwanger sind, dass man sagt, dann bitte, bitte achte drauf, trink keinen Alkohol. Und es ist mir auch passiert, dass ich eine Freundin hatte, wo die gesagt hat, ach, mein Arzt hat gesagt, mal ein Glas Sekt geht. Also, aber ansonsten haben wir jetzt nicht, dass wir sagen, wir trinken jetzt selber gar keinen Alkohol mehr. So ist es dann auch nicht. Aber halt ein bewusster, vernünftiger Umgang mit Alkohol.
Aber nochmal zu dem Punkt, als wir das gehört hatten, dass ein Arzt diese Empfehlung ausgesprochen hat, so nach dem Motto, ach, ein Glas geht. Da steigt in einem dann schon die Wut hoch, wenn man da jahrelang mitlebt, sieht, was das mit den Kindern macht. Und dann an der Stelle kriegt man wirklich eine andere Einstellung dazu und sagt, Leute, wenn ich Kinder haben möchte, dann muss ich konsequent auf Alkohol verzichten. Sonst gebe ich den Kindern was mit, was sie den Rest ihres Lebens auszubaden haben. Und auch deren Umfeld, mal nebenbei gesagt.
Möchtest du noch einen Satz dazu sagen?
Du, ich glaube, da schließe ich mich an. Ich finde, jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber es muss eben jeder Frau, die schwanger werden wollte, würde, könnte, sollte klar sein, wenn ich schwanger werden will, trinke ich keinen Alkohol.
Gibt es denn irgendwas, was man noch wissen müsste über FASD-Menschen? Wie ticken die so?
Eine Besonderheit ist, dass diese Menschen eine extreme Affinität zu jeder Art von Abhängigkeit hat. Sei es Alkohol, sei es Drogen, sei es Glücksspiel. Alles, wo man Abhängigkeiten entwickeln kann, auch eine Computerspielabhängigkeit ist da denkbar. Alles wird gerne angenommen und wird dann exzessiv durchgeführt. Auch Tablettenabhängigkeiten passieren da ganz, ganz schnell.
Also es gibt sozusagen Folgeerkrankungen, Folge, also Süchte, die dann entstehen können aus der...
Ja, die das Problem natürlich potenzieren.
Wenn ich jetzt selber vielleicht einen FASD-Fall habe, ich bin quasi Angehöriger oder ich kenne jemanden, die Angehörige sind, wie kann ich euch finden? Wo finde ich euch?
Also gut auf der Internetseite der Lebenshilfe Lüdenscheid-Märkischer Kreis. Und da gibt es auch uns als Frühförderstelle. Da ist auch das Faltblatt mittlerweile hinterlegt. Und da steht noch mal ein bisschen über FASD.
Prima. Gibt es noch zum Abschluss einen Impuls, einen Gedanken, den ihr gerne den Menschen, die uns jetzt zuhören, die euch zuhören, mitgeben möchtet?
Also mein Impuls ist den ich immer wieder sage, ne? Bringt es in die Welt, sprecht über dieses Thema, erzählt den Leuten davon und gerade auch wenn Jugendliche, junge Erwachsene da sind, die ja auch gerne Alkohol mögen, aber auch Betroffene, bringt es in die Welt. Das ist mein Impuls, mein Wunsch.
Und vielleicht auch, man soll nicht die Scham haben, auch selbst wenn man vielleicht Mutter ist, ein Kind hat, man hat Alkohol in der Schwangerschaft getrunken, das kann passieren, das wäre vielleicht auch mir früher passiert, weil man es einfach nicht gewusst hat, man ist alleine und dann bitte melden, man ist nicht alleine, man muss nicht alleine dadurch.
Sagen Anja und Christoph, Pflegeeltern eines Sohnes mit FASD. Und Jutta Neumann, Initiatorin einer Selbsthilfegruppe zum Thema. Danke, dass ihr hier in der Rolle wart.
Ja, danke, dass wir hier sein.
Danke, dass wir hier sein durften.
Puh, was ein Thema.
Wie meinst du?
Naja, der Alkohol ist halt einfach ein Teufel. Das war natürlich auch klar.
Voll. Aber vor allem dieser dramatische Spezialfall mit Alkohol in der Schwangerschaft.
Ja, genau. Aber diesen Fall ist einfach echt zu wenig bekannt.
Habe ich auch bisher fast nichts von gehört. Gut, dass die drei hier mal zu Wort kommen konnten. Aber weißt du was?
Was denn?
Dafür liebe ich ja auch einfach diese Ruhreule, dass wir solche Themen genau hier präsentieren können.
Voll.
Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch ein Feedback da. Empfehlt uns auch gern weiter, damit die Ruhreule bekannter wird. Bye!